Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Weltweit ist Energie derzeit vor allem eine Frage von Sicherheit, Versorgung und Industriepolitik. Gleichzeitig soll die Energiewende vorangetrieben werden. Deutschland sucht neue Energie- und Industriepartnerschaften und Australien den Weg vom Rohstoffland zum grünen Produktionsstandort. Partnerschaften zwischen den beiden Ländern sind bereits im Gange. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Energieexperten Göran Sell. Er ist Manager des Clusters Energie bei der Deutsch-Australischen Industrie- und Handelskammer und jetzt bei mir im Studio.
Hallo.
Hallo Göran. Du bist noch gar nicht so lange in Australien.
Das ist richtig. Genau. Ich bin mit meiner Familie im Januar des letzten Jahres nach Australien gekommen. Ursprünglich war auch gar nicht geplant, viel länger als ein Jahr zu bleiben, aber uns hat so gut gefallen, dass wir jetzt entschieden haben, tatsächlich die nächsten Jahre hier zu verbringen, vielleicht auch noch ein bisschen länger. Jedenfalls startete ich im Oktober 2025 dann bei der Deutsch-Australischen Industrie- und Handelskammer und bin seitdem Cluster Manager Energy dort.
Ursprünglich hattest du aber einen ganz anderen Karriereweg geplant.
Oh, long time ago, yes. Ich war in meiner Kindheit und Jugend selbst Leistungssportler im Schwimmen und wollte danach Sport studieren. Bin deswegen auch nach Leipzig gegangen. Seinerzeit gab es da praktisch das Pendant zur Sporthochschule Köln.
Das war noch zu Zeiten der DDR.
Das ist richtig, genau. Ich habe 1990 mein Abitur gemacht, also mitten in den stürmischen Zeiten und den Montagsdemos in Leipzig. Durch diese politische Wende gab es dann am Ende auch den Einfluss auf meine private Entwicklung, ob Leistungssport, Trainer im Leistungssport sein, am Ende wirklich eine gute Perspektive war. War damals sehr offen und fraglich, deswegen habe ich mich dann für einen anderen Entwicklungsweg entschieden. Bin aber tatsächlich während meines dann Jurastudiums dem Sport so treu geblieben, dass ich zwar nicht Sport studiert habe, aber als Schwimmtrainer gearbeitet habe. Und da entwickelte sich dann auch meine Verbindung zu Australien. Ich hatte das große Glück, einen Sportler betreuen zu können und 2000 zu den Olympischen Spielen nach Sydney bringen zu können. Und das war auch eine sehr erfolgreiche Zeit. Umgekehrt kann ich aber auch sagen, ich war in diesen Jahren im Spitzensport in jedem Jahr mehr als 33 Wochenenden unterwegs. Das ist nicht unbedingt familienfreundlich und da muss sich jeder dann hinterfragen, inwieweit das auf sein eigenes Lebensmodell passt. Insofern kann ich heute sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe und ich bin froh, dass ich ein neues und anderes Kapitel aufschlagen konnte.
Ja, dieses neue Kapitel ist ja was ganz anderes. Wie kommt man denn vom Olympiaschwimmtrainer über die Jura zum Manager des Energieclusters bei der AHK?
Ja, also sicherlich nicht im direkten Weg. Zwischendrin gab es noch ein paar Stufen, aber in der Tat gab es so ein paar Entwicklungen, die nachher sehr anschlussfähig waren. Nach meinem zweiten Staatsexamen habe ich zunächst 5 Jahre für die 2 Spitzensportinstitute des Deutschen Olympischen Sportbundes gearbeitet, als administrativer Leiter. Und eins unserer Investitionsprojekte war seinerzeit der Neubau eines Schwimmströmungskanals in Leipzig. Und das bedeutete, man braucht Wasser und braucht viel Energie. Also der Sportler schwimmt praktisch auf der Stelle gegen anströmendes Wasser. Es ist ein sehr, sehr gutes Diagnoseinstrument. Man kann außerdem dort, wenn man so will, Prognosegeschwindigkeiten testen. Also was bedeutet das eigentlich, wenn man in Weltrekordzeit schwimmt? Wie fühlt sich das an? Wie schnell fließt eigentlich das Wasser dann an einem vorbei? Das kann man in solchen Schwimmströmungskanälen also austesten und durchaus trainieren. Und seinerzeit war eben die Frage, wie kriegen wir das neben den Zuwendungen vom Bundesinnenministerium und auch seinerzeit vom Freistaat Sachsen im operativen Geschäft finanziert? Und da war irgendwie klar, junge Sportler werden sich so eine Betriebsstunde nicht ohne weiteres leisten können. Also finden wir Sponsoren. Und das war mein Weg, mein Kontakt in die Energie- und Wasserwirtschaft. Am Ende war es schwierig, Sponsoren zu gewinnen. Aber so lernte ich andere Leute aus dieser Branche kennen. Und das brachte mich dann zunächst zu den Stadtwerken nach Görlitz. Dort ist Mehrheitsgesellschaft danach wie vor Veolia Environnement, französischer großer Umweltdienstleister, der hier in Melbourne durchaus auch manchmal sichtbar ist. Und von da aus führte mich dann der Weg nach Borkum auf diese wunderbare kleine Nordseeinsel. Da verbrachte ich dann über 10 Jahre als Geschäftsführer des dortigen Energie-, Wasser- und Wärmeversorgers, war zugleich zuständig für touristische Infrastrukturen und in dieser Kombination wirklich für die nachhaltige Entwicklung eines ganzen Standortes. Und so kann man sagen, das war dann der Weg von der kleinen Insel auf die große Insel. Mhm. Und jetzt bin ich hier.
Auf der großen Insel.
Auf der großen Insel, ja.
Deine Arbeit da in Borkum, du hast da auch ein Projekt geleitet, bei dem Borkum ein Pilotprojekt war.
Das ist richtig. Ich habe 2014 auf Borkum angefangen, leitete dort ein Unternehmen mit ungefähr 160 Mitarbeitern. Und für mich stellte sich zunächst die Frage, wie kriegt man eigentlich die Mitarbeiter aus den zunächst scheinbar sehr entfernt liegenden Bereichen, die einen, die im Tourismus tätig sind, zum Beispiel im Schwimmbad, im Kurhaus, die den Strand bewirtschaften, das touristische Marketing machen, sich um Events kümmern. Und auf der anderen Seite die Mitarbeiter, die im Energie-, Wasser- und Wärmebereich tätig sind. Also was man kennt, die sich um die Stromanschlüsse kümmern, überhaupt um die grundlegende Energieversorgung und so weiter. Wie kann man die unternehmerisch unter ein Zielbild vereinen? Und da entstand 2015 in etwa die Idee, dass wir uns auf der Insel um den klimaneutralen Tourismus kümmern. Und wenn man so eine Insel hat, die faktisch nachher eigentlich von nichts anderem lebt als von Tourismus, ist man schnell bei dem klimaneutralen Lebensraum. Und mit diesem Ansatz sind wir dann tatsächlich Pilot Insel geworden für die gesamte Europäische Union im Prozess der Dekarbonisierung von Insellebensräumen.
Das klingt nach sehr viel Überzeugungsarbeit, die da geleistet werden muss, weil bei solchen Projekten Dekarbonisierung, das heißt ja immer, dass sich der Einzelne auch umstellen muss, wenn man eine ganze Insel dekarbonisieren muss, will.
Das ist richtig. Es zeigt sehr gut, dass Dekarbonisierung am Ende viel, viel mehr ist als ein rein technisches Problem oder ein rein technisches Thema. Es hat natürlich diese technische Seite, es hat darüber hinaus, das wissen wir auch, eine ökonomische, eine finanzielle Seite und als drittes dann eben auch diese soziale, diese gesellschaftliche Komponente. Wie gelingt es den Einzelnen oder auch ganze Gruppen in diesem Prozess zu integrieren? Ich mag dieses Begriff mitnehmen immer nicht so richtig. Das klingt so wie, da steht jemand an der Bushaltestelle und ich komme vorbei und er soll einsteigen. Nein, am Ende ist der Einzelne ja tatsächlich ein integrativer Bestandteil dieses Transformationsprozesses. Und wahrscheinlich ist es auch der schwierigste von diesen drei Bereichen Technologie, Ökonomie und Soziales, den wir gestalten müssen, wenn wir wirklich zu einem dekarbonisierten Lebensraum kommen. Ja.
Habt ihr das denn erreicht auf Borkum?
Also das Ganze ist als Prozess angelegt, wie in anderen Kommunen, in anderen Regionen ja auch. Wir reden ja mehr oder weniger um Zieljahre, es ist 2050, wie für Australien insgesamt oder die Europäische Union insgesamt. Deutschland mit etwas ambitionierteren Zielen insgesamt möchte Deutschland 2045 bereits die Dekarbonisierung vollständig erreicht haben. Und so bricht sich das dann runter. Und unser Ziel war seinerzeit wirklich zu sagen, schaffen wir das bis 2030. Das ist im Verhalten zu vielen anderen nach wie vor sehr, sehr sportlich. Insofern kann ich jetzt rückblickend sagen, wir haben viele, viele gute Grundlagen gelegt. Die Insel ist auf dem Weg. Jetzt sind bis 2030 noch 4 Jahre. Es braucht sicherlich den einen oder anderen Gamechanger noch, damit das Ziel wirklich erreicht ist. Aber die Fahrt ist definitiv aufgenommen und der Wille im Bereich der Politik, im Bereich der Unternehmen und auch in der Bevölkerung ist ja sehr stark ausgeprägt, dahin zu kommen.
Könnte man das Projekt skalieren? Australien ist ja auch auf dem Weg, aber ich habe immer das Gefühl, dass es hier sehr schleppend vorangeht.
Antwort: Ja, man kann es skalieren. Und das ist auch die Idee, warum seinerzeit die Europäische Union im Rahmen des Horizon-Projekts, also eines großen Innovationsprogramms der Europäischen Union, sich entschieden hat, dieses Vorgehen auf der Insel Borkum auch wirklich massiv zu unterstützen, finanziell zu unterstützen. Und das ist auch so ein bisschen mein Background, den ich jetzt, glaube ich, hier für Australien einbringen kann, dass natürlich auf Borkum alles sehr kleinskaliert stattfand und stattfindet, aber die Grundidee sich übertragen lässt. So entweder indem man sagt, die Idee von einer europäischen Insel lässt sich auch auf australische Inseln übertragen, also natürliche Inseln. Sie lässt sich aber natürlich auch auf Energieinseln übertragen. Also dafür ist ja Australien insgesamt nun mal auch bekannt oder steht dafür, dass wir verschiedene abgelegene Areale haben, wo man gucken muss, wie kriegt man die eigentlich dekarbonisiert, vernünftig energieversorgt, ja? Und dann kann man es insgesamt natürlich auch dergestalt skaliert betrachten, dass man sagt, auf einer kleinen Insel wie Borkum braucht man erstmal alles. Also man braucht den Strom aus der Steckdose, man braucht die Energie zum Erwärmen vom Wasser zum Kochen. Man braucht die Energie für den Verkehr. Also diese grundlegenden Lebensbereiche, die Energie brauchen, die sind da vorhanden. Und dann kann man auch von einem kleinen Lebensraum hochskalieren bis zu Städten wie Melbourne.
Wo siehst du denn jetzt die größten Knackpunkte für diese Skalierung für Melbourne, Australien generell?
Ich schaue dieses Thema natürlich an aus der Perspektive deutsch-australischer Partnerschaften. Wo sind die Potenziale für diese Partnerschaften? Wo können wir am besten wirken? Und da kann man erstmal feststellen, für eine Dekarbonisierung von Lebensräumen oder auch von Wirtschaftsprozessen, von Industrieprozessen, hat Australien extrem gute Bedingungen. Wenn wir über grüne Energie sprechen, sprechen wir im Wesentlichen über Windenergie, über Sonnenenergie. Beides braucht Platz. Australien hat viel Wind, Australien hat viel Sonne, Australien hat viel Platz. Also diese Voraussetzungen sind wirklich da. Und hier kann deutsche Technologie, deutsche Erfahrung sehr, sehr gut wirken. Das tut sie schon. Und hier sind eben auch die Potenziale für die Zukunft, das weiterzuführen. Wir haben auch noch andere Themen im Rahmen der Dekarbonisierung, wenn man es wirklich geopolitisch betrachtet und sagt, Australien hat vermutlich ein größeres Potenzial zur Dekarbonisierung, als es selbst braucht, währenddessen aufgrund der Dichte der Bevölkerung, der Dichte der Bebauung in Europa die Potenziale für die eigene grüne Energieversorgung geringer sind als das, was notwendig ist. Und daraus bilden sich Achsen, daraus bilden sich Möglichkeiten für Partnerschaften, auch in die umgekehrte Richtung. Also nicht nur technologische Unterstützung aus Deutschland oder für Kooperation bei der Dekarbonisierung in Australien, sondern eben auch in die umgekehrte Richtung.
Und als Clustermanager bei der AHK bist du quasi die Schnittstelle zwischen den deutschen Unternehmen und den australischen?
Erster Punkt, wenn man sich die Komplexität der Energiewende oder dieses Transformationsprozesses vor Augen hält, sieht man schon mal, dass es nicht nur eines Unternehmens braucht, sondern einer Vielfalt von Unternehmen mit unterschiedlichen Stärken. Und das Energy Cluster der AAK versteht sich quasi als technologisches Ökosystem, was bei der Transformation unterstützen kann. So. Und das trifft auf die australischen Unternehmen, die am Ende das transformierte Energiesystem betreiben oder wo es auch hin entwickelt werden soll. Ja, weil es geht ja nicht einfach um einen Austausch weg vom Gas und Öl und da, wo bisher vielleicht eine Pipeline lang gelaufen ist, soll zukünftig eine Stromtrasse sein, sondern der Prozess ist ja deutlich komplexer. So, und hier geht es im Cluster der AAK darum, dieses Potenzial von verschiedenen deutschen Firmen so zu organisieren, dass es auch gut sichtbar ist, um mit diesem Potenzial am Ende eine Wirksamkeit zu erzielen.
Es gibt ja schon einige Projekte, die die Zusammenarbeit befördern. Wie stehen wir denn da? Wo befinden die sich gerade und gibt es da noch sehr viel zu tun?
Ja, in der Tat, Australien hat sich auf dem Weg gemacht in diesen Transformationsprozess, auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Genauso wie Deutschland ist ja Australien föderal organisiert. Es gibt auf Bundesebene eben eine Zielsetzung, bis 2050 klimaneutral zu sein. Und die Unterstützung und die Fortschritte im Dekarbonisierungsprozess in den einzelnen Föderalstaaten sind sehr unterschiedlich. Also sicherlich sehr, sehr weit vorneweg Südaustralien mit anderen Ideen und anderen Ansätzen. Western Australia mehr oder weniger im Industriebereich, wo man vielleicht noch gar nicht sagen kann, die sind jetzt wahnsinnig weiter, aber sie haben ganz andere Herausforderungen. Und dann natürlich hier an der Ostküste die Achse, ich sage jetzt mal Melbourne, Sydney, Brisbane mit sehr, sehr starken Konzentrationen von Bevölkerung, die wieder andere Herausforderungen haben und andere Lösungsansätze benötigen. Ja.
Jetzt hast du erwähnt, dass Deutschland das technische Know-how liefern kann und damit Australien unterstützen kann bei der Energiewende. Was hat denn Australien im Gegenzug zu bieten?
Also wo kann quasi im Sinne einer Partnerschaft Australien auch für Deutschland mehr interessant sein als nur quasi ein Abnehmermarkt für Technologie? Da gibt es schon eine ganze Menge. In irgendeiner Form oder in vielen unterschiedlichen Formen sind ja Industrieprozesse auch sehr, sehr stark energiegebunden, die für Deutschland beispielsweise relevant sind. Und da würde ich gern auf zwei Bereiche ein bisschen intensiver eingehen, die sehr relevant sind für Deutschland und eben sehr energieintensiv. Der eine Bereich ist die Stahlindustrie und der zweite Bereich ist die Frage, wo kommen eigentlich zukünftig die Energiemengen her, die nicht als Elektron verbraucht werden, sondern eher als Molekül. Also das, was wir im Moment tanken, ja, im Schiffsverkehr, im Autoverkehr und insbesondere im Flugverkehr. Ja. Und wenn man mal beim Stahl anfängt, die Stahlproduktion, die gehört in der gesamten Wertschöpfungskette nach wie vor zu den sehr energieintensiven und sehr stark CO2-emittierenden Industrien. Da kommt man mit einer veränderten Technologie durchaus dazu, dass man den CO2-Anteil bei der Produktion deutlich senken kann, indem man also Verfahren anwendet, die auf Wasserstoff basieren. Den Wasserstoff wiederum würde man dann über Windstrom und oder Solarstrom im Rahmen eines Elektrolyseurs produzieren können. Und das würde dann aber die Wertschöpfung deutlich verändern. Also ich knüpfe beim Eisenerz an. Das Eisenerz gibt es in Australien, ist auch sehr relevant für den deutschen Markt, für am Ende die weiterverarbeitende Industrie. Beispielsweise ist der Stahl ja auch nur ein Vorprodukt. Ich brauche ihn nachher für die Automobilindustrie. Im Moment wird das Roheisen aus dem Eisenerz in Deutschland produziert, nach wie vor. In diesem ökologisch besseren Prozess müsste man dann aber praktisch den Wasserstoff an die Stellen bringen und auch das Eisenerz an die Stelle bringen, um dann daraus das Roheisen zu erzeugen und dann weiter zu verarbeiten. Hier macht es wahrscheinlich zukünftig Sinn, über Industriepartnerschaften nachzudenken und zu sagen, kann man die Wertschöpfungskette nicht anders aufsetzen, bevor man sagt, ich gehe mit dem Eisenerz von Australien in Richtung Europa, ich gehe mit dem Wasserstoff von irgendwo aus der Welt nach Europa, der hier auch produziert werden kann, oder sagt man nicht besser, im Rahmen einer Partnerschaft produzieren wir in Australien grünes Eisen, um dann in dem weiteren Veredelungsprozess in Europa auf diesem grünen Eisen aufzusetzen und dann aus dem grünen Eisen an einem etablierten Standort den veredelten Stahl zu machen, um ihn dann den weiterverarbeitenden Industrien in Europa, speziell in Deutschland, zuzuführen. Mhm. Also das wird sicher ein Thema sein. Die Frage ist also, kriegt man in Molekülform für den Wasserstoff überhaupt genügend Energie nach Europa oder muss man quasi nicht eher dem Ort, wo die Energie vorhanden ist, folgen? Der zweite Punkt ist, auch das sehen wir sehr, sehr stark, was passiert eigentlich mit unserer Mobilität? Gerade vor dem Hintergrund des Drucks, der gerade geopolitisch wieder entsteht, wie verfügbar Erdöl, Erdgasreserven sind, zeigt sich, wie wichtig ein Umstieg auf Elektromobilität sein kann. Wo Elektromobilität möglich ist, macht das Sinn. Im Flugverkehr wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Also der Flugverkehr wird weiter seine Energie aus Molekülen kriegen müssen. Und dann ist die Frage, wo kommen die Moleküle eigentlich her? Also das grüne Kerosin der Zukunft. Und auch hier kann man dann die Kette von Australien bis Europa sehr, sehr gut nutzen und sagen, hier gibt's die Sonne, hier gibt's den Wind. Wir können mit der Sonne und dem Wind über die Elektrolyse Wasserstoff produzieren, den Wasserstoff weiterverarbeiten, bis hin zu einem Vorprodukt, was final in Europa, in Deutschland raffiniert wird zu grünem Kerosin und dann als Energie, als dekarbonisierte Energie dem gesamten Flugverkehr zur Verfügung steht.
Göran Sell, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Dankeschön.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.